Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Es ist ja schon gesagt worden, dass ich mittlerweile ja ein Fossil bin und seit 35 Jahren ungefähr Grundvorlesungen für Studierende aller möglichen Studienrichtungen, also insbesondere natürlich Mathematik, aber auch ingenieurwissenschaftliche Fächer, Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik etc. halte und so meine Erfahrungen gesammelt habe, nämlich was man erwarten soll, kann von den Studienanfängerinnen und Anfängern dieser Fächer. Ich möchte beginnen mit der einfachen Frage, die schließt vielleicht etwas an das, was Karl Siegmund gestern in seinem öffentlichen Vortrag hier uns erzählt hat. Manche von Ihnen werden da gewesen sein, nämlich mit der Frage, was ist Mathematik? Und wenn man darüber sich ein bisschen ein Bild gemacht hat, möchte ich dann die Kurve kratzen zur sogenannten Schulmathematik und zu dem, was man dort vermitteln sollte und kann. Das ist natürlich, man ist immer in einem Spannungsfeld. Wir Lehrer, das gilt auf jeder Ebene, von der sogenannten Elementarpädagogik, sprich Kindergarten, bis zu uns, stehen natürlich immer in einem Spannungsfeld. Was erwartet die Gesellschaft für uns, dass wir liefern, und was ist sinnvoll in unserer Überzeugung als Lehrer bzw. Wissenschaftler? Das kann sehr widersprüchlich sein. So, was ist Mathematik? Nun, wenn ich das T-Shirt des Kollegen Thaler hier sehe, dann kann ich eine Antwort geben: Mathematik ist das, was uns glücklich macht. Das gilt wahrscheinlich für ihn, das gilt vielleicht auch für mich, aber das ist natürlich keine allgemeingültige Definition. Gestern hat der Kollege Siegmund schon einen wesentlichen Aspekt der Mathematik herausgestrichen. Mathematik ist eine Sprache. Und zwar eine sehr universelle Sprache auf der ganzen Welt. Wenn man Mathematik treibt, spricht man diese Sprache. Mehr oder weniger gleich, die Notationen sind gleich und so weiter und so fort. Natürlich ist Mathematik eine universelle Sprache zur Beschreibung naturwissenschaftlicher, aber nicht nur naturwissenschaftlicher Phänomene. Wie gesagt, Einstein hat schon gesagt, die Physik, die Sprache, wird in die Sprache der Mathematik gegossen, nicht? Also physikalische Gesetze, aber auch biologische Gesetze, alles Mögliche kann man in mathematischen Formeln formulieren und macht sie damit zu einer präzisen Aussage. Also Mathematik jedenfalls ist eine Sprache, und über den sprachlichen Aspekt in der Schule werde ich dann gleich ein wenig zu reden kommen. Was ist Mathematik noch? Nun, wenn man an einer technischen Universität unterrichtet, dann wird man sehr rasch damit konfrontiert, dass Mathematik ein Werkzeug ist. Ja, also, ich glaube, damit kann jeder etwas anfangen. Wenn Sie in der Mechanik oder in der Baustatik irgendwelche Spannungen ausrechnen, dann verwenden Sie dafür mathematische Formeln, rechnen das aus, setzen in die Formeln Ihre Daten ein und bekommen ein Ergebnis. Also ein Werkzeug zur Bestimmung von irgendwelchen Sachverhalten. Oder wenn Sie moderne Wetterprognosen anschauen, ja, einer meiner letzten Dissertanten sitzt jetzt am Zürcher Flughafen und ist dort, also leitet eine kleine Gruppe von Wetterfröschen, Meteorologen und Mathematiker, die tun dort Wettermodelle rechnen, um zu wissen, in der näheren Zukunft, wie das Wetter ausschaut. Mathematik ist ein Werkzeug. Also das sind komplizierte partielle Differentialgleichungen, in die werden halt Eingangsdaten eingesetzt, und es besteht die Hoffnung, dass man da Wetterprognosen machen kann. Ich sage absichtlich die Hoffnung, meistens handelt es sich in dem Zusammenhang um chaotische Systeme und die Voraussagen sind sehr bedingt. Aber trotzdem sind sie nützlich. Und der dritte Aspekt der Mathematik, der mir persönlich ein Anliegen ist und der auch gestern im Vortrag von Karl Siegmund gut herausgekommen ist, obwohl er nicht explizit angesprochen wurde, ist: für mich ist Mathematik ein Kulturgut. Also etwas, was immanent verbunden ist mit der zivilisatorischen Entwicklung der Menschheit. Immer wenn ein großer Sprung in der zivilisatorischen Entwicklung war, war es auch ein Sprung in der Mathematik, hat sich die Mathematik weiterentwickelt. Es ist eine Begleiterscheinung in der Entwicklung der Hochkulturen, nicht? Also Beginn bei den Sumerern und bei den Griechen, auf die ich noch zu sprechen komme, wird die Mathematik eine exakte Wissenschaft. Mathematik als Kulturgut steht auch immer zwischen Geistes- und Naturwissenschaft. Mathematik hat eine geisteswissenschaftliche Komponente und hat einen bis hin ins Philosophische und hat eine naturwissenschaftliche Komponente, wenn ich als Mathematik ans Werkzeug denke. In der Neuzeit, nicht, also das Finden der Keplerschen Gesetze, die sogenannte kopernikanische Wende, das war ein Impetus für die Philosophie genauso wie für die Naturwissenschaften. Also Mathematik ist auch ein Kulturgut. Und ich meine, diese drei Aspekte sollten in der Schule vermittelt werden. Ja, also ich glaube, man sollte nichts auslassen. Das Letzte eignet sich natürlich sehr gut. Wir haben gerade hier über Vorarlberger Verhältnisse in der Ausbildung gesprochen. Viele haben als Zweitfach Geschichte, habe ich gehört, oder manche jedenfalls zu Mathematik. Das lässt sich natürlich bestens verbinden, dieser Aspekt. Und jede Lehrerin, jeder Lehrer sollte seine eigene Interessenslage da einbringen, aber auf das jeweils andere natürlich nicht vergessen. Mathematik als Werkzeug, da tut sich natürlich jemand mit dem Zweitfach Physik wesentlich leichter, aber natürlich sollte jede Mathematiklehrerin oder jeder Mathematiklehrer in der Lage sein, diesen Aspekt zu vermitteln. Dazu gehört zum Beispiel auch das Vermitteln einer gewissen Rechenfertigkeit. Nun, wie gesagt, ich bin ein Fossil in der Ausbildung. Das ist ein Punkt, der hat stark, stark abgenommen. Wenn man die Fähigkeiten der Absolventen von Gymnasien anschaut, die bei uns zu studieren beginnen. Und ich beziehe mich in diesem Punkt in erster Linie auf Studierende, die nicht Mathematik studieren. Ich werde dann auf den Aspekt noch einmal eingehen, dass ich das Ausbilden von Mathematikstudierenden ist um vieles einfacher. Warum? Weil man dort mit Null anfangen kann, wenn man in den Studienplänen darauf Rücksicht nimmt. Ja? Es ist viel komplizierter, Studierende auszubilden in Fächern, wo Mathematik ein Werkzeug ist. Also zum Beispiel in den Ingenieurwissenschaften. Warum ist es viel komplizierter? Naja, weil die nach einer bestimmten, relativ kurzen Zeit gewisse Fähigkeiten haben müssen, um sie in ihren ureigenen Fächern anwenden zu können. Nicht? Ich meine, diese Menschen haben dann vielleicht im zweiten Semester oder wenn die Studienpläne umgeschickt sind, im ersten Semester Mechanik und sollen dort, was weiß ich, Trägheitsmomente ausrechnen können, welche bekannterweise Mehrfachintegrale sind. Nun, wenn die Leute nicht einmal elementare Formeln, algebraische Formeln umformen können, schon in der Schule, dann muss ich das vermitteln im ersten Semester, aber da komme ich dann nicht zu Mehrfachintegralen, sodass die Mechaniker das dann verwenden können. Also man ist hier in einer Zwickmühle, in einer Zwangslage, gewisse rudimentäre Kenntnisse im werkzeugmäßigen Manipulieren mit mathematischen Objekten, die ist nach wie vor wesentlich in der Schule zu vermitteln. Ansonsten müssen wir unser ganzes Bildungssystem umstellen, wogegen ich auch nichts habe. Ja, also meine persönliche Meinung ist eine sehr radikale, aber die sage ich dann vielleicht in der Kaffeepause. Ja. Natürlich im Wandel der Zeit heißt mein Vortrag. Ja, was ist bei der Entwicklung der Mathematik oder der Brücke von Schule zu Hochschule im Wandel der Zeit? Natürlich haben wir hier die Möglichkeit, Computer, entsprechende Programme einzusetzen, in welcher Weise, wie man das tun kann, werde ich dann vielleicht gleich sagen. Aber man kann es nicht vollständig ersetzen. Denn wie können Sie einer mathematischen Darstellung folgen, wenn Sie jede Formel, die vorkommt, nur dadurch als gültig oder jedenfalls vielleicht nützlich einschätzen können, wenn Sie sie zur selben Zeit verifizieren mit, was weiß ich, Sage oder Derive oder Mathematica. Also die Schüler müssen eine gewisse Fähigkeit haben mit mathematischen Objekten ohne Zuhilfenahme des Computers zu operieren. Ansonsten ist das Vermitteln von Mathematik an der Universität fast unmöglich. Ja. Gut, warum wäre ich vielleicht besser? Wir haben Mathematiker, Sprache, da möchte ich nur wenig dazu sagen, das hat Karl Sigmund gestern sehr schön herausgearbeitet. Ein wesentlicher Punkt, der mir zunehmend auffällt, insbesondere beim Korrigieren von schriftlichen Prüfungen, ist, der hat gar nichts mit Mathematik zu tun, ist der Punkt, dass die Schülerinnen und Schüler nicht mehr präzise formulieren lernen. Ja? Also, das Negieren von Aussagen, es ist, wenn ich eine Anfängervorlesung halte vor 500 Maschinenbaustudenten, stelle ich am Anfang meistens ein paar Fragen. Ich werde solche vielleicht hier auch dann noch andere stellen. Aber eine Frage ist zum Beispiel, alle in diesem Hörsaal, die ich sehe, sind, was weiß ich, jung und arm. Was ist das Gegenteil? Ich stelle die Frage auch an sich. Hoffe, die Antwort ist richtig, aber ich bekomme bei dieser Frage oft ganz falsche Antworten. Nicht? Also, was weiß ich, alle sind alt und reich und so weiter. Ja, das kriegt man dann als Antwort. Bei Leuten, die eine Matura haben, ja, und ein Fach studieren, das doch eine quantitative Wissenschaft ist. Maschinenbau bei uns ist eine Wissenschaft, wo man schon also rational zu arbeiten hat und also Dinge wie Mechanik, Physik und Mathematik im großen Umfang zu lernen hat. Ja, ja, also das ist präzise Sprache. Wenn man schriftliche Prüfungen liest, der Text ist oft unverständlich, der da dazwischen steht. Oder findet gar nicht, ist gar nicht vorhanden. Ja? Also es ist ein Konvolut von irgendwelchen Formeln ohne inhaltlichen Zusammenhang. Das sollte auch in der Schule vermittelt werden. Ja, das präzise Formulieren von Aussagen, durchaus verbal. Ja, ich bin der Letzte, der alles in logischen Symbolen formalisieren möchte. Gut, also das ist für mich ist Mathematik eine Zusammenfassung dieser drei wesentlichen Charakterisierungen. Ich meine, was ist Mathematik in viel profunderer Weise? Wer sich damit beschäftigen würde, gibt es natürlich das klassische Buch von Courant und Robbins. Das hat einen ganz anderen Zugang zu der Frage, was ist Mathematik? Der schildert das anhand von vielen, vielen, vielen mathematischen Aussagen, Ergebnissen und man bekommt einen sehr schönen Eindruck, womit sich der Mathematiker beschäftigen sollte. Das ist sozusagen für die Fortbildung geeignet. Gut, am besten versteht man Mathematik im Kontext von anderen Wissenschaften, wenn man auf die Methode eingeht, die der Mathematik zugrunde liegt und auch anderen, sowohl Natur- wie auch Geistes- und Kulturwissenschaften in anderen solchen Wissenschaften verwendet wird. Grundsätzlich hat man zwei Methoden zur Verfügung, nämlich die deduktive Methode und die induktive Methode. Und darüber gibt es natürlich von profunder Seite ausgeprägte Meinungen. Ich lese sie vor. Die eine Meinung stammt von Bertrand Russell, der ist auch gestern bei Carl Sigmund vorgekommen. Principia Mathematica geht auf ihn zurück, also einer der Begründer der modernen mathematischen Logik. Also der sieht Mathematik natürlich als rein deduktive, der Logik unterworfener Wissenschaft. Und ich lese vor, sofern ich mit meinen postfossilen Augen das noch lesen kann. Die Mathematik ist eine deduktive Wissenschaft. Sie geht von gewissen Prämissen aus und gelangt vermöge eines strengen deduktiven Verfahrens zu den verschiedenen Sätzen, aus denen sie besteht. Kein Appell an den gesunden Menschenverstand oder an die Anschauung, sondern nur strenge deduktive Logik soll in der Mathematik vorkommen, nachdem einmal die Prämissen, bei uns Axiome genannt, aufgestellt worden sind. Also für den ist Mathematik ein deduktives Gebäude von Ableitungen als Axiomen. Demgegenüber Norbert Wiener, ist gestern nicht vorgekommen, sagt Ihnen aber wahrscheinlich etwas, einer der Begründer der Grundlagen der modernen Informationstechnologie ein wesentlicher Forscher in vielen Gebieten der Analysis, der Wahrscheinlichkeitstheorie und so weiter. Also durchaus auch in dem, was man vielleicht als reine Mathematik heute bezeichnen würde, ja sogar in der analytischen Zahlentheorie gibt es den Taubersatz von Wiener und Ikehara. Also ein sehr breit gestellter Mathematiker hat eine ganz kontroversielle Ansicht. Die Mathematik ist eine experimentelle Wissenschaft. Die Formulierung und Überprüfung von Hypothesen spielt in der Mathematik keine andere Rolle als in der Chemie, in der Physik, in der Astronomie oder in der Botanik. Es ist unerheblich, dass der Mathematiker mit Papier und Bleistift, na gut, das ist aus den 30er Jahren, heute könnte man auch sagen mit dem Computer, experimentiert, während der Chemiker Reagenzglas und Retorte oder der Biologe das Mikroskop verwendet. Ja? Also Sie sehen, ganz kontroversiell für Norbert Wiener steht im Zentrum das Experimentieren, das Probieren und so weiter. Und ich möchte Ihnen im Rahmen dieses Vortrages vor Augen führen, meine Meinung ist dazwischen oder nicht dazwischen, die beinhaltet beides. Für mich ist Mathematik eine deduktive Wissenschaft und eine induktive Wissenschaft zugleich. Wirklich wichtige mathematische Ergebnisse findet man nur durch Experimentieren, durch Probieren, durch falsche Zugänge, die man als falsch erkennt, verwirft, also Hypothesen, die man verwirft, solange bis man sich dem nähert, was man vielleicht eine ordentliche Vermutung nennt, und die Erkenntnis der Mathematik beruht dann auf einem Beweis. Eine mathematische Aussage ist natürlich nur dann eine mathematische Wahrheit, wenn sie mit Mitteln der deduktiven Methode verifiziert worden ist. Aber um dorthin zu kommen, braucht man in der Regel sehr wohl die induktive Methode. Man braucht die induktive Methode oft auch, um, wie schon Russell schreibt, man hat Prämissen, Axiome, aus denen man ableitet. Grundsätzlich ist alles erlaubt, natürlich in der Mathematik, vielleicht auch im Leben. Na, da gibt es noch die Moral, aber wir sagen, in der Mathematik gibt es keine Moral. Es ist also alles erlaubt, was nicht zu einem Widerspruch führt. Das ist wahr, aber nicht jedes erlaubte widerspruchsfreie Axiomensystem muss sinnvoll sein. Ja, das kann ja völliger Quatsch sein, wenn nur Triviales, Unbedeutendes herauskommt. Und um so etwas zu testen, ist sehr wohl die induktive Methode, also das Rechnen von Beispielen und so weiter und so fort, natürlich eine wesentliche Methode. Also Mathematik hat beide Methoden, die deduktive und die induktive, eine mathematische Wahrheit, also so etwas, was man natürlich als Satz üblicherweise bezeichnet, als Lehrsatz, verwendet man dieses alte oder Theorem, das muss durch Beweis, und ein Beweis ist etwas, was sich der deduktiven Methode unterwirft, bestätigt werden. Naja, jetzt werden Sie sagen, was hat das mit der Schule zu tun? Das hat viel mit der Schule zu tun, denn wenn ich an meine Studienanfänger von heuer, also ich mache ja heuer vielleicht zum, weiß es nicht, wievielten Mal die Analysis für die Mathematiker, vielleicht zum 10. Mal in meinem Leben, ganz sicher zum letzten Mal, und das hat nur mit meinem Alter zu tun, aber nicht mit den Studierenden. Aber, also ich habe noch nie einen Jahrgang erlebt, wo kein Studierender dabei war, keiner, bitte 250 Anfänger, ja? Lehramtskandidatinnen und Fachstudenten in Graz, oder vielleicht waren es 230, der gewusst hat, was ein Beweis ist. Ja? Also das ist man noch nie erlebt, das habe ich noch nie erlebt, das waren immer wenige, weil das in der Schule vielleicht nur irgendwie gemacht worden ist, aber 10 waren schon immer dabei, ja? So in der Kategorie von vielleicht von 100, ja? Also 10%. Ja? Das ist, also ich habe gebraucht ungefähr 2 Monate, bis ich das vermitteln konnte. Ja? Und das ist natürlich schlimm, denn, also schlimm, es ist nicht schlimm, es bedeutet, dass wir das an der Universität machen müssen, wenn das nicht in der Schule gemacht wird. Und eigentlich würde ich schon sagen, sollten diese Aspekte in irgendeiner Form vorkommen. Nicht Beispielrechnen tun die Leute natürlich in der Schule, das ist halt induktives Vorgehen, man macht halt Beispiele, aber dass man argumentieren, ich meine, Beweis klingt hochtrabend, ich werde Ihnen gleich ein paar Beispiele von Beweisen, die ich sie mir vorstelle, vorführen. Dass das überhaupt nicht vorkommt, ist eine Katastrophe, nicht? In jeder Zeitung steht etwas über Fake News und ähnliche Dinge. Das beste Mittel, sich gegen Fake News zur Wehr zu setzen, ist prinzipiell über die Dinge nachzudenken. Was kann wo dahinter stecken? Was beruht auf welchen Annahmen und Voraussetzungen? Ja, aber das ist ein Beweis. Ein Beweis ist nichts anderes wie ein in einer korrekten Sprache formulierte Argumente, wie man von einer Aussage zu einer anderen Aussage kommt. Und das, glaube ich, sollte ein Bildungsziel sein. Und wenn das kein Bildungsziel ist, dann sind wir heute eine ungebildete Gesellschaft, wogegen auch nichts zu sagen ist, nur dann ist der Weg zum Faustrecht nicht weit, nicht? Ich meine, wogegen auch nichts zu sagen ist, ja? Ja, also, ich könnte das noch weiter spinnen, aber dann wird es eher politisch, ja? Gut, okay. Also ich versuche das jetzt ein bisschen zu untermauern mit Beispielen. Und fange ich heute einmal an. Induktiv und deduktiv. Ich zeige Ihnen alle die Bemerkungen, die ich da jetzt verbal gemacht habe, versuche ich Ihnen anhand von Beispielen zu untermauern. Ich fange also einmal an, nachdem das auch gestern beim Karl Sigmund vorgekommen ist, fange ich mit den Primzahlen an. Ich habe nachgeschaut in den Schulbüchern und das war auch sehr interessant. Also ich bedanke mich beim Kollegen Thaler, dass er mich gefragt hat, ob ich hier einen Vortrag gehalten habe. Ich übersiedle jetzt gerade von Graz in meine Berghütte, mehr oder weniger, um dort also irgendwie den letzten Lebensabschnitt zu bestreiten und übersiedle also auch alle meine Bücher, das ist furchtbar, weil das sind so viele, also auch meine Schulbücher zum Beispiel. Und ich habe also dann diese Schulbücher angeschaut, die Schulbücher meiner Kinder, die mittlerweile auch schon in den oberen 20ern sind und auch aktuelle Schulbücher. Hochinteressant, wie sich die Schulbücher geändert haben. Also in meinen Schulbüchern kommen die Primzahlen kommen überall vor. Ja, das Wort zumindest. Primzahlen. Primzahlen, nun wissen Sie alle, sind also Zahlen, die nur durch 1, also natürliche Zahlen, die nur durch 1 und durch sich selbst teilbar sind. Die Zahl 1 nimmt man nicht als Primzahl an. Also es sind die Zahlen 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, jetzt höre ich auf und so weiter. Das sind die Primzahlen. Das eignet sich natürlich bestens, um die induktive Methode zu studieren. Man kann natürlich, wenn man zum Beispiel einen Computer zur Verfügung hat, den Kindern oder größeren Jugendlichen sagen, sie sollen mit Hilfe eines Computers die Primzahlen bestimmen, was weiß ich, bis 100 oder so, je nachdem, wie lange man sie beschäftigen möchte. Nicht? Also Strafaufgaben sind ja natürlich nicht erlaubt mehr. Ich kann mich noch erinnern, ich war einmal Klassenordner in der 2. Klasse und mein Mathematiklehrer, der leider nicht mehr lebt, den ich an sich gut leiden habe können, ja, ich habe immer blöde Fragen gestellt, auch schon in der 2. Klasse. Und der hat mir dann einmal abschreiben lassen, Geschichtliches. Das sind so 30 Seiten oder was im Mathematikbüchel hinten. Da ist also gestanden, Mathematik als Kulturgut. Das habe ich also dort gelernt. Ich musste das aber übers Wochenende dreimal abschreiben. Ich glaube, wenn man das heute macht, kommt man als Lehrer ins Gefängnis. Aber das war damals ganz normal. Und man könnte also für solche Zwecke zum Beispiel den Kindern sagen, sie sollen die Primzahlen bis 1000 bestimmen. Ja? Dann lernen sie was über die Primzahlen, dann kommt man wahrscheinlich auch ins Gefängnis, aber vielleicht nur bedingt. Und also, ja, egal. Also das eignet sich bestens nicht. Das ist also zum Beispiel machbar mit dem Sieb des Eratosthenes. Das kommt zum Beispiel nimmer mehr in den Schulbüchern vor. In den alten Schulbüchern ist das noch vorgekommen. Nur wie geht das? Nur 2 ist eine Primzahl. Dann streicht man natürlich, wenn man alle natürlichen Zahlen hat, kommt also da die Zahl 4, die wird gestrichen. Da kommt die Zahl 6, die wird gestrichen. Da kommt die Zahl 8, die wird gestrichen. Dann hat man 3, das ist also eine Primzahl. Dann streicht man natürlich alle Zahlen, die den Faktor 3 enthalten. Da gibt es also die Zahl 9 da, weil 6 ist schon weg und so weiter. Und dann streicht man alle die durch 5 und dann bleiben also diese Primzahlen über. Also das Sieb des Eratosthenes. Wie der Name sagt, das ist ein alter Grieche, die haben sich darüber schon Gedanken gemacht und man hat auf diese Art und Weise gleich die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern den Begriff des Algorithmus zu erklären. Das sollte in einer ordentlichen, modernen Schulausbildung nicht fehlen, denn jeder Mensch, der heute eine Zeitung aufmacht, der liest von den teuflischen Algorithmen, die unsere Welt beherrschen. Also was weiß ich, wenn ich auf der Straße gehe, da über den Marktplatz, gibt es schon Kameras, die Gesichtserkennung betreiben und was auch immer. Das mag alles sein. Dahinter stecken natürlich effiziente Algorithmen und der Algorithmus ist aber nichts Magisches. Das ist einfach ein Verfahren, was schrittweise die Lösung eines Problems bestimmt, eine Bilderkennung, das macht halt Raster, die immer feiner werden und so kann das Verfahren, gestützt auf leistungsfähige Computer, dann zu einer Darstellung des wirklichen Bildes führen. Und hier ist ein Algorithmus, naja, der Algorithmus, den habe ich hier in Worten beschrieben, der Algorithmus geht von allen natürlichen Zahlen aus und streicht systematisch, wenn ich also den Zahlenumfang bis 1000 habe, alle durch 2 teilbaren, alle durch 3 teilbaren, alle durch 5 teilbaren und so weiter, das was übrig bleibt, sind natürlich die Primzahlen. Gut, also ich kann das sehr wohl, die induktive Methode, ausgesprochen gut vermitteln an dem Beispiel. Natürlich kommt jetzt gleich die Frage, und solche dummen Fragen stellen ja vielleicht manche Schüler, ich habe sie jedenfalls immer wieder gestellt und meine Prügel bezogen, hört diese Reihe der Primzahlen irgendwo mehr auf? Das kann ich natürlich mit der induktiven Methode nicht tun, denn ich kann noch so einen guten Algorithmus haben, der bis 100.000 geht, ich siebe da aus und es bleiben welche über, und das sind die Primzahlen bis 100.000. Ob das auch bis zu einer Million geht, sagt mir der Algorithmus nicht. Ich kann ihn neu laufen lassen, dann komme ich bis zu einer Million. Aber ich werde nie sehen, ob dieses Verfahren aufhört. Ja? Und da setzt natürlich die deduktive Methode ein. Und die wurde also das erste Mal natürlich von alten Griechenland, von Euklid, eingeführt. Und das ist natürlich ganz eine schöne Sache, wie man das hier sehen kann, nicht? Die meisten von Ihnen werden das sehen. Wie sieht man, dass das nie aufhört? Ja, das sieht man ganz leicht, indem man zum Beispiel, angenommen, das würde aufhören. Ich habe also eine Liste von Primzahlen, P1, P2 bis Pn, dann kann ich die miteinander multiplizieren. Ich kann Zahlen miteinander multiplizieren. Dann gebe ich dazu 1. Dann kriege ich eine neue Zahl groß n. Jetzt ist aber natürlich klar, dass die Zahl groß n keine dieser Primfaktoren enthält. Denn würde die Zahl groß n einen dieser Primfaktoren enthalten, dann wäre das durch diesen Primfaktor teilbar. Das Produkt natürlich auch, weil da steckt der Primfaktor drin. Also müsste die Zahl 1 durch diesen Primfaktor teilbar sein. Die Zahl 1 ist aber durch keine Primzahl teilbar. Also geht das nicht. Also die Zahl n enthält keinen der Primfaktoren p1 bis p klein n. Na, was bleibt der Zahl groß n daher über? Jetzt kann man eine falsche Antwort geben. Die falsche Antwort ist, sie ist eine neue Primzahl. Das weiß ich nicht, dass groß n eine Primzahl ist. Aber ich weiß, sie muss eine neue Primzahl als Faktor enthalten, weil sie kann keine dieser gegebenen Primzahlen enthalten und jede Zahl außer 1 enthält einen Primfaktor. Das vermittelt man den Schülern, nicht? Was sind die Primzahlen? Das sind die Zahlen, in die man eine natürliche Zahl zerlegen kann und die selbst nicht mehr weiter zerlegbar sind. Also jede natürliche Zahl enthält eine Primzahl. Naja, das heißt, also enthält groß N eine neue Primzahl. P klein n plus 1. Und damit habe ich bestätigt, das Verfahren hört nie auf. Denn habe ich eine gewisse Anzahl von Primfaktoren gefunden, finde ich durch diesen Prozess eine neue Primzahl. Dann habe ich um eine mehr. Und den Prozess kann ich natürlich fortsetzen. Dann habe ich n plus 1 Primzahlen. Ich wende dasselbe Verfahren an. Das ist also als Programm, sind wir wieder beim Einsatz des Computers, wunderbar formulierbar. Ich habe eine Schleife. Ich fange mit der Zahl 2 an. Also ich habe ein Programm. Ich habe eine Schleife. Ich fange mit der Zahl 2 an. Dann bilde ich 2 plus 1. Das ist 3. Das ist zufälligerweise eine Primzahl. Kann ja sein. Dann habe ich 2 und 3. 2 mal 3 plus 1. 6 und 1 ist 7. Okay. Aha. Ist wieder eine Primzahl. Ah nein. Naja, dann habe ich also 7. 2 mal 3 mal 7 plus 1 ist 6. Mal 7 ist 42 und 1 ist 43. Naja, ist wieder eine Primzahl. Kommt in meiner Liste nicht vor, weil ich schon früher aufgehört habe. Aber es ist wieder eine Primzahl. Sie sehen, das Verfahren liefert es mir also P1, P2, P3. Naja, das Verfahren liefert mir nicht alle Primzahlen. Auch das sieht man. 5 kriege ich so nicht. Das wird übersprungen. Ich kriege doch 11 kriege ich auch nicht. Ich bin lang bei 43. Jetzt könnte man natürlich die Vermutung haben, Vermutung, n ist immer eine Primzahl. Na, bis jetzt stimmt die Vermutung. Na, das kriegen Sie von mir eine Hausübung. N ist Primzahl. Die Vermutung ist falsch. Und Sie haben es als Hausübung. Verifizieren Sie das. Wie verifiziert man, dass eine Vermutung falsch ist? Natürlich mit der induktiven Methode, indem man ein Gegenbeispiel findet. Also, Computer hernehmen, anwerfen, durchrechnen, schauen, bis die erste Zahl rauskommt, die keine Primzahl ist. Vielleicht ist eh schon die nächste. Ich habe heute ein sehr angenehmes Gespräch zum Frühstück gehabt und das war sehr viel netter. Ich wollte ursprünglich da rechnen, bis ich zur ersten Nicht-Primzahl komme, aber das habe ich bleiben lassen. Das überlasse ich Ihnen als Hausübung. Ja? Gut, was man hier können muss, ist natürlich herausfinden, ob die Zahlen Primzahlen sind oder nicht. Nicht? Das muss ich feststellen können. Wie stellt man fest, dass eine Zahl eine Primzahl ist? Nur durch Probieren, nicht? Ich meine, indem ich alle Teiler durchprobiere. Oder ich muss gar nicht alle Teiler durchprobieren. Es reicht natürlich nur, die Teiler bis zur Wurzel aus dieser Zahl durchzuprobieren. Weil wenn ein Teiler drin ist, ist auch der komplementäre Teiler drinnen. Also, wenn einer kleiner als die Wurzel der Zahl ist, dann ist der andere Faktor größer als die Wurzel aus der Zahl. Nicht? Also das kann ich natürlich schon reduzieren, aber wie... Das sind sogenannte Primalitätstests. Die muss ich natürlich, muss feststellen können, ist n prim. Wie mache ich das? Ja, durch Probieren. Das kann man natürlich auch sehr schön mit dem Computer. Ich probiere halt einfach die Zahlen, die kleiner sind, durch. Und wenn sie als Faktor drin sind, dann ist die Zahl nicht prim. Und wenn sie nicht, wenn es keinen Faktor gibt, dann ist die Zahl prim. Das ist natürlich, wenn Sie das am Computer realisieren wollen, eine ganz, ganz aufwendige Angelegenheit. Also probieren ist bei großen Zahlen ineffizient. Bei großen Zahlen. Und jetzt sind wir schon bei ganz moderner Mathe. Jetzt werden Sie sagen, das ist alte Griechen. Naja, wir sind aber bereits im Jahr 2014 angelangt. Denn... Erste Frage, die wurde gestern von Carl Sigmund beantwortet. Warum beschäftigt man sich heutzutage noch mit diesen Dingen? Nun, wenn Sie Smartcards, Kreditkarten, Finanztransaktionen anschauen, dann wird das alles natürlich im Internet in verschlüsselter, mehrfach verschlüsselter Form übertragen. Und die Verschlüsselungssysteme, die das gewährleisten, basieren im Wesentlichen auf den Primzahlen. Ja, es gibt mehrere Verschlüsselungssysteme, es gibt elliptische Kurvensysteme, es gibt das RSA-System, das haben Sie vielleicht manche bei Ihnen in Ihren Vorlesungen gehört. Alle diese beruhen darauf, dass es nicht einfach ist, dass es zwar einfach ist, Primfaktorenzerlegungen aufzubauen, dazu brauche ich nur multiplizieren. Das ist einfach auf dem Computer, auch bei großen Zahlen. Der Umkehrungsprozess, das Zerlegen einer Zahl, in ihre Primfaktoren, ist ein sehr komplizierter Prozess, ist ineffizient nur machbar. Dazu hat die Komplexitätstheorie eine Sprache, man spricht von polynomieller Komplexität oder von höherer Komplexität und ein Algorithmus gilt als effizient, wenn er polynomial ist. Wenn ich also in n Quadrat oder n der dritten oder n der vierten Schritte, wenn n die Zahl der Eingabedaten im Wesentlichen ist, den Algorithmus ausführen kann. Und bis heute ist kein polynomieller Algorithmus bekannt, der die Faktorzerlegung gewährleistet. Und daher sind diese Verschlüsselungsverfahren so effizient und so sicher. Was aber bekannt ist, seit dem Jahr 2014, das war eine Sensation von drei Indern, Agarwal und seinen Mitautoren, die haben gefunden, einen Algorithmus, der polynomiell ist und feststellt, ob n prim ist oder nicht. Das ist, und Sie sehen, die Sprache ist das Wichtige. Das ist eine ganz andere Frage. Festzustellen, ob n eine Primzahl ist oder nicht, das ist die Entscheidungsfrage. Festzustellen, die komplette Primfaktorzerlegung ist eine viel weitere Frage. Die komplette Primfaktorzerlegung festzustellen oder einen Primteiler wirklich zu finden, ist bis heute nicht effizient lösbar. Hingegen festzustellen, ob ein Prim ist oder nicht, die Entscheidungsfrage, gibt es einen polynomieller Algorithmus. Für Primalität. Also Sie sehen, man ist hier von einem ganz klassischen Problem, an dem man sehr gut schildern kann, welche Methoden man in der Mathematik hat. Man kommt bis zu den modernsten Anwendungen. Man kann das RSA-Verfahren durchaus auch in der Schule im Rahmen von weiterführenden Arbeiten den Kindern vermitteln, wann man möchte. Also man kann hier sehr, sehr weit kommen und man kann hier bis zu bedeutenden Forschungsproblemen kommen, nicht? Also ich möchte eines noch erwähnen, weil es auch dazu größte Fortschritte in der letzten Zeit gegeben hat. Man kann sich die Frage natürlich auch nach den sogenannten Primzahl-Zwillingen stellen. Auch die haben bei diesen Systemen eine Bedeutung. Was sind Primzahl-Zwillinge? Nun, wenn Sie die Liste der Primzahlen anschauen, gibt es welche, die unmittelbar hintereinander sind. 3 und 5, nicht die gerade Zahl dazwischen fehlt, aber sonst ist da kein Platz. Der Abstand ist 2. 5 und 7, der Abstand ist 2. 7 und 11, der Abstand ist nicht 2, sondern größer. 11 und 13, der Abstand ist wieder 2. 17 und 19, der Abstand ist 2. Ja? Also Primzahlzwillinge sind Primzahlen, deren Unterschied nur 2 ist. Ja? Primzahlzwillinge. Also P und P plus 2 sind Prim. Und die Frage ist, gibt es von denen unendlich viele? Dass unendlich viele Primzahlen gibt es, war ein ganz einfaches Argument. Nun, die Antwort ist, es gibt eine Vermutung. Man kann wieder die induktive Methode bemühen, ein ordentliches Programm schreiben und viel rechnen. Dann wird man sehen, das hört nie auf. Aber man ist bis heute nicht in der Lage, mit der deduktiven Methode das zu bestätigen. Ja, wir haben die Vermutung, es gibt unendlich viele. Es gibt unendlich, also sollte keine Formeln schreiben, es gibt unendlich viele Primzahlzwillinge, Beweis fehlt. Allerdings hat es in den letzten paar Jahren enorme Fortschritte gegeben. Also die ersten Ergebnisse waren von einem bedeutenden ungarischen Mathematiker, nämlich von János Pinz, der große Vorarbeiten geleistet hat, aber die Endergebnisse, das Endergebnis stammt von einem chinesischen Mathematiker in Amerika und wurde dann vom Terry Tao, also einem der führenden gegenwärtigen Mathematiker überhaupt, verschärft und geputzt. Und bis jetzt ist bekannt, es gibt unendlich viele Paare von Primzahlen, die sich um höchstens nicht 2 unterscheiden, sondern um 246. Sie werden sagen, wie kommt die Zahl 246? Naja, die kommt beim Beweis heraus. Aber die Sensation ist, dass es überhaupt so eine Schranke gibt. Ja? Also vorher ist dort gestanden 7 Millionen oder 70 Millionen beim Binz und so weiter. Also das ist, jetzt weiß man, vom Tau ist das ja P und P plus 246 ist Prim für unendlich viele P. Und das ist natürlich eine Aufgabe für Sie, das 246 durch 2 zu ersetzen, dann können Sie Ihre Karriere von, ich weiß nicht, Hohenems nach Princeton verlegen, aber das ist nicht ganz ernst gemeint. Gut, ich habe noch ein bisschen Zeit und möchte noch auf andere Aspekte zukommen. Ich habe hier gejammert, nämlich Mathematik als Werkzeug, dass die Leute nicht mehr mit Formeln operieren können. Ich meine, bitte verstehen Sie mich nicht missverstehen, ich möchte keinesfalls in einen Lamenti verfallen, die sagen, vor 30 Jahren war alles besser, die Leute haben stur da rechnen können und waren gedrillt. Das möchte ich nicht. Aber gewisse bescheidene Kenntnisse in der Formelmanipulation sollten vorhanden sein. Und was erschreckend ist, ja, ich zeige das anhand eines Beispiels, das ist mir heuer zum ersten Mal passiert, es war keiner dabei, keiner unter diesen 200 Leuten, der die Lösungsformel der quadratischen Gleichung begründen konnte. Ja? Also das waren bekannterweise, also x² plus px plus q ist gleich 0, und natürlich, quadratische Gleichung, das haben sie schon gewusst. Und dann ist die Antwort gekommen, ja, da gibt es die Lösungsformel x, dann sagen sie immer hier 1, 2. Warum, weiß ich nicht, weil das in jedem Schulbuch steht. Also, aber gut, steht so, ist gleich. Und dann haben sie die Fülle von denen haben gewusst, minus b halbe plus oder minus Wurzel aus b Quadrat Viertel minus q. Gut, das haben sie gewusst. Und dann kommt natürlich meine dumme Frage, die ich schon meinem Lehrer gestellt habe. Jetzt bin ich in der besseren Position, jetzt stelle ich sie den Studierenden. Muss ich Geschichtliches nicht abschreiben, obwohl viele hätten das wahrscheinlich gleich mit mir gemacht von denen. Aber egal, wie kommt man auf die Formel? Bitte, es war kein Mensch dabei, ja, der das begründen konnte. Und das war schon frappant. Also dass da nicht gesehen wird, dass man das als binomische Formel hinschreiben kann. Also was war es x? X plus 2 mal b halbe x plus b Quadrat Viertel plus q. Na, dann habe ich da b Quadrat Viertel dazugegeben. Also Rechnen mit Gleichungen sollte man schon lernen auf dem Level in der Schule. Also gibt man es halt auch auf der rechten Seite dazu. Und dann hat man was Richtiges. Und dann sieht man da natürlich, das ist ein binomischer Ausdruck. X plus b halbe zum Quadrat ist gleich b Quadrat Viertel minus q. Und wenn man jetzt die Wurzel zieht, dann ist man da mit beiden Vorzeichen. Kein Studierender. Ja? Null. Erschreckend. Ja? Also das würde ich sagen, das muss vermittelt werden. Wenn das nicht vermittelt wird in den Schulen, dann müssen wir unser Bildungssystem wirklich umstellen. Dann müssen wir an den Universitäten solche Dinge unterrichten. Ich denke zurück, ich habe gewisse historische Erfahrungen. Mein erster großer Mathematikkongress, den ich besucht habe, war der Internationale Kongress 1986 in Berkeley, Kalifornien. Da hat der Faltings die Fields-Medaille bekommen und so weiter. Das war also alles für mich als ganz junger Tutor ganz überwältigend. Und dort habe ich den Stephen Smale, der damals auch noch jung und knusprig war, erlebt in einer Vorlesung, in einem Sommerkurs. Bitte, der Stephen Smale war schon damals eine der berühmtesten Erscheinungen. Der hat schon die Fields-Medaille damals gehabt für seine berühmten Ergebnisse in den dynamischen Systemen. Und den habe ich zugeschaut bei einem Sommerkurs und ich habe mich nur so gewundert, was so jemand Berühmter dort in Amerika zu unterrichten hat. Der hat den Kindern Bruchrechnen beigebracht. Der hat dort wirklich Brüche auf gemeinsamen Nenner an der Tafel gemacht und das hat er dort als Einstieg für die Universitätsstudenten gemacht. Also ich glaube, wir müssen das hier auch tun, wenn man sich nicht weiter auf die Mittelschulen verlassen kann. Ja, ja, natürlich nicht. Aber bei uns hat sich leider was verändert. Und das gebe ich zu bedenken. Ja, da hilft es gar nichts zu sagen, die Studienzeiten werden länger, das Leben auch die Leute länger. Und es ist, glaube ich, wurscht, ob wir die jungen Leute füttern oder die Pensionisten füttern. Ich glaube, es ist gescheiter, wir füttern die jungen Leute und bringen ihnen das Bruchrechnen bei. Gut, also soweit zum Formelmanipulieren und zum Rechnen mit solchen Ausdrücken. Was kann man mit dem Computer noch im Schulunterricht vermitteln? Naja, was wir in jedem Fall vermitteln sollten, ist etwas über Größenordnungen. Nicht? Also was weiß ich, da wird etwas gesagt über Wirtschaftswachstum und über irgendwelche ökonomischen Daten, die verändern sich exponentiell, alles wird exponentiell schlechter oder besser. Also ich habe schon gesagt, polynomielles Wachstum, das ist sozusagen moderat. Bei den Algorithmen habe ich das gesagt, ein Algorithmus, der polynomiell sich entwickelt, den betrachtet man als einen beherrschbaren Algorithmus. Exponentiell gilt als unglaublich rasch wachsen. Dafür sollte man ein Verständnis entwickeln und das kann man sehr wohl mit der induktiven Methode tun. Ich meine, ich früher, wenn Sie mich vor 20 Jahren gefragt hätten, ob man an der Schule eine präzise Grenzwertdefinition vermitteln sollen, hätte ich natürlich darauf gesagt, ja, alles andere ist eine Lüge. Gut, wie gesagt, in Zeiten der Fake News sind Lügen erlaubt und daher bin ich da jetzt moderater. Also ich würde davon abgehen, heutzutage wahrscheinlich eine präzise Grenzwertdefinition in der Schule zu verlangen, aber ein Verständnis sollte man jedenfalls dafür haben und dafür eignet sich die induktive Methode sehr gut. Also zum Beispiel die berühmte Folge xn ist 1 plus 1 durch n hoch n. Wir alle wissen, dass diese Folge konvergent ist, nämlich gegen die berühmte Zahl e, die Eulersche Zahl. Und natürlich gibt es viele Möglichkeiten, das zu bestätigen. An der Universität prüft man die Konvergenz üblicherweise nach von der Folge, dass man zeigt, sie ist monoton und beschränkt und aus den Grundeigenschaften der reellen Zahlen ergibt sich daraus die Konvergenz. Das kann ich für begabtere Schülerinnen und Schüler, sofern ich Möglichkeiten, Zeit und so weiter finde, auch an der Schule machen. Was ich aber auf jeden Fall tun sollte, wenn ich die Zahl E habe, und in Schulbüchern kommt sie vor, ja, also das kommt dort vor. Also irgendwas dazu sagen muss ich. Einfach zu sagen, das ist 2,71, das ist mehr als eine Lüge. Das ist ein Verbrechen. Ja? Also das kann man nicht. Ja? Also irgendwas muss ich dazu sagen. Ich kann zum Beispiel die induktive Methode verwenden und rechnen. Das ausrechnen lassen. Ja? Und dann sehe ich, das kommt dahin zu 2,71, das ändert sich immer, die Dezimalen, sie bleiben aber stabil und beändert sie nur hinten und da kriege ich ein Gefühl für Konvergenz. Gefühl, ja. Und da kann ich vielleicht dann hinschreiben, was heißt konvergent? Dass fast alle Glieder in einer beliebig kleinen Umgebung bleiben, die Worte kann ich ja dann verwenden. Ich würde aber das von den Schülern wahrscheinlich nie mehr wirklich verlangen. Ja? Vor 20 Jahren hätte ich es ausgeschmissen. Gut, okay. Also Gefühl für Konvergenz. Wenn das vorhanden ist, tun wir uns an der Universität natürlich leichter. Wir können dann natürlich eine formale Konvergenzdefinition hingeben und das einordnen, das Gefühl sozusagen rationalisieren dann. Das Gefühl der Schüler. Naja, das Gleiche kann man natürlich bei anderen solchen Folgen machen, was weiß ich, wenn man die berühmten Fibonacci-Zahlen anschaut, die Zahlen, die ich bekomme, wenn ich zwei Zahlen addiere, kriege ich die nächsten, also was weiß ich, x0 ist gleich 1 und x1 oder ist gleich 0 und x1 ist gleich 1, na, dann kriege ich da 0, 1, 0 und 1, das ist auch 1, 1 und 1 ist 2, 1 und 2 ist 3, 2 und 3 ist 5, 3 und 5 ist 8 und so geht es weiter. Dann kann man auch den Studierenden, den Schülern sagen, probieren Sie aus, was ist das für Wachstum? Ist es ein polynomielles Wachstum? Ist es ein exponentielles Wachstum? Naja, das ist gar nicht so einfach, das zu sehen mit Experimenten. Nun, es stellt sich natürlich heraus, es ist ein exponentielles Wachstum, aber da muss man schon ein raffinierter Spieler sein mit dem Computer, ohne dass man Mathematik kann. Denn man Mathematik kann, sieht man sofort. Aber wenn man nur auf das Experiment angewiesen ist, wird das eine heikle Aufgabe, nicht? Das hat exponentielles Wachstum mit dem goldenen Schnitt, nicht? Also, wie man lernt, wenn man sich mit solchen Differenzengleichungen beschäftigt. Aber das ist sehr schön als Beispiel für die induktive Methode brauchbar. Also, exponentielles Wachstum. Also, das sollte man vermitteln, den Unterschied im Wachstumsverhalten. Ja? Linear, Konvergenz sozusagen, bleibt immer auf dem, nähert sich einem bestimmten Level. Lineares Wachstum, nicht? Konvergenz nähert sich also einem bestimmten Level. Lineares Wachstum steigt, wächst linear. Polynomielles Wachstum und dann also das exponentielle Wachstum, ganz ein starkes Wachstum. Also dieses Gefühl kann man sehr gut mit der induktiven Methode vermitteln. Ich würde sagen, das ist ausreichend, wenn das die Schule kann. So, wir haben ein bisschen später angefangen, ich habe noch ein bisschen. Ich komme zum letzten Abschnitt. Der letzte Abschnitt behandelt ein bisschen die Geometrie. Die ist mir immer ein Anliegen. Warum ist mir die ein Anliegen? Weil ich ja, wie gesagt, auch Maschinenbauer ausbilde und die müssen Mechanik machen und dort kommen Kräfte vor und alles Mögliche, Impulse. Und um die Gleichungen der Mechanik aufzustellen, liegt natürlich die Geometrie der Objekte zugrunde. Und gewisse elementare Kenntnisse der Geometrie sollten eigentlich vorhanden sein aus der Schule. Wir tun uns zunehmend schwer, das gilt jetzt nicht für die Mathematikstudenten. Bis jetzt, das bezieht sich auf Schülerinnen und Schüler, die Fächer studieren, wo Mathematik eine Rolle spielt. Also in JUS ist das vielleicht nicht der Fall. Muss man vielleicht nur im Finanzrecht, meine Tochter ist Juristin, also die muss mit den Grundrechenarten hat sie also das auch, findet sie dort das auslangen. Aber doch in vielen Fächern, also insbesondere die heutzutage in den Wirtschaftswissenschaften, kommt natürlich Mathematik als Werkzeug vor und da gilt es eigentlich überall, was ich jetzt gesagt habe. Besonders dramatisch ist die Geometrie in den Ingenieurwissenschaften, weil man dort von Beginn an sich mit geometrischen Formulierungen beschäftigt. Und ich wollte Ihnen zwei Dinge hier sagen. Ich sage aber hier nur eine Sache, weil die Zeit drängt. Ich wollte Ihnen ein bisschen was über Peripheriewinkel sagen und ich wollte Ihnen etwas über den pythagoreischen Lehrsatz sagen. Ich mache aus Zeitgründen nur den pythagoreischen Lehrsatz. Was ich erwarte, dass die Kinder in der Schule dazu können sollen, wenn sie bei uns an der TU zu studieren beginnen. Es ist, ich meine, die Kollegin, die Mechanik unterrichtet, braucht es in der ersten Stunde. Und ich bessere das zwar nach, aber jemand, der noch nie was davon gehört hat in der Schule, der tut sich unglaublich schwer. Ich fange meistens, ich habe Ihnen gesagt, ich frage man ihn. Die erste Stunde halt, meistens irgendwelche dummen Fragen, also so Fragen zum logischen Denken. Und die Frage auch, ich gehe meistens in die Vorlesung und schreibe auf, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. So. Und dann frage ich die Studierenden, welchen Namen verbinden sie mit dieser Formel? Was glauben Sie, was man da für Antwort kriegt? Von Maturantinnen und Maturanten. Man kriegt schon die richtige Antwort Pythagoras, aber man kriegt sich, einmal waren es 20% die Antwort Einstein. Einstein. Ja. Naja, E ist mc² ist auch eine schöne Formel, ne? Aber da gehen die Formeln durcheinander. Ja, also so ist das die Realität unseres Bildungssystems. Ja. Gut,
Und dann, also gut, sagen manche Pythagoras, dann fragt man natürlich weiter, was sagt dieser Lehrsatz? Ja, dann so, so im Dreieck ist das, also die Quadrate, das Summe der Quadrate von zwei Seiten ist das Quadrat der dritten Seite, im Dreieck wohlgemerkt. Ja, dann sage ich, na, in jedem Dreieck stimmt das vielleicht nicht, dann gibt es natürlich die Besseren, die reden vom rechtwinkeligen Dreieck und so weiter. Also man nähert sich der Wahrheit schrittweise und dann ist man also beim rechtwinkeligen Dreieck angelangt. Ne? So, A, B, C und da ist A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Und dann... Warum? Jetzt kommt die Gretchenfrage natürlich. Warum? Und das ist mir auch heuer zum ersten, also vor, ich meine, ein paar Vorlesungen habe ich vor zwei Jahren das letzte Mal gehalten. Ich darf sie ja jetzt am 1. Oktober wiederhalten. Also mir steigen schon die Grasbirnen auf. Aber es hilft nichts. Der Weg ins Grab ist beschwerlich. So. Und ich habe das letzte Mal keine einzige richtige Antwort bekommen. Ja. Also es gab null, das bitte, es waren 450 Anfängerinnen und Anfänger im Studienfach Maschinenbau. Keine Person konnte eine Begründung angeben. Ja. Also die haben schon Versuche gemacht. Also zum Beispiel, er macht eine Zeichnung und er richtet die Flächen und die zählt man zusammen und das stimmt. Das ist natürlich induktive Methode, das kann man tun. Es ist aber gar nicht leicht, Flächen anschaulich zu addieren. Also gut, es ist induktiv, okay. Ja. Aber so soll es ja nicht sein. Also wir wollen ja argumentativ eine Begründung. Dann kommen natürlich die Schlaufüchse, daran schuld sind natürlich die Schulbücher, kommen sie mit der Vektorrechnung. Ja, kommen sie mit der Vektorrechnung. Also schreiben sie halt irgendein Skalarprodukt hin und die Formel die Cosinusformel für den Winkel und dann stellen sie fest, das ist ein rechter Winkel, ne? Da ist ein Vektor A und ein Vektor B. Und der Vektor C, den kann ich natürlich da schreiben als Differenz von A und B und das quadriere ich aus nach den Rechenregeln und dann kriege ich dort ein Skalarprodukt von A mal B beim Ausquadrieren, das ist 0, weil die Vektoren sind orthogonal. Ja, schön. Aber wieso ist das dieser geometrische Inhalt? Wieso beschreibt mir das Skalar, wieso gilt diese Cosinusformel für das Skalarprodukt? Wenn Sie in ein Lehrbuch der linearen Algebra reinschauen, dann werden Sie dort lesen, das ist die Definition vom Winkel. Schön, aber hier ist die Definition vom Winkel eine andere, nämlich eine geometrische Definition. Also wenn Sie das mit der Vektorrechnung machen, brauchen Sie an irgendeiner Stelle eine Schnittstelle zwischen der Geometrie und Ihrer vektoriellen Formalisierung der Geometrie. Das kann man natürlich machen, aber da muss man etwas zum Skalarprodukt sagen, was man in der Schule nicht sagt. Dass nämlich das Standardskalarprodukt mit Multiplizieren von Koordinaten und Addieren mir genau diesen geometrischen Winkel hier erzeugt. Das tut man nicht, weil man natürlich die lineare Algebra als autonome Wissenschaft ansieht und sich um die geometrische Anschauung nicht kümmert, klarerweise. Das ist nur ein Bild sozusagen. Wenn ich aber innerhalb der Geometrie bleiben will, habe ich damit keinen schlüssigen Beweis, sondern ein anderes Modell und ich muss an irgendeiner Stelle die Isomorphie, jetzt wäre ich, also rede ich so, wie man in der Schule nicht reden soll, dieser beiden Modelle verifizieren. Schlagwort Cosinussatz. Nicht? Also wenn ich den geometrischen Cosinussatz habe, kann ich die Skalarproduktformel natürlich sofort erkennen. Dann brauche ich einen geometrischen Beweis für den Cosinussatz. Bin ich wieder dort. Also was ich hier tun muss, um das schlüssig zu beweisen, ist ein geometrischer Beweis von dieser Formel. Wenn man in den Schulbüchern nachschaut, findet man den auch in den meisten Schulbüchern. Aber null Schüler können ihn. Ja, das ist meine Beobachtung. Und das, was man in den Schulbüchern findet, ist natürlich üblicherweise, das ist meiner Meinung nach der schönste Beweis und mich wundert, dass es da niemanden gibt, der den kann. Na, man hat hier, man macht die Fläche, die Länge A plus B, also da haben wir A, da haben wir B, 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 dann verbinde ich es, ich habe gejammert um Farbkreide, also nachdem die Kollegen da so nett zu mir sind, haben sie mir Farbkreiden gegeben, die benutze ich also jetzt, dann verbinde ich diese Linien da, diese Punkte, und wenn meine Zeichnung halbwegs ist, na ja, dann erkenne ich hier Natürlich die Seite C. Warum erkenne ich hier die Seite C? Und jetzt beginnt das Argumentieren. Und das eigentlich Argumentieren auf dieser Basis sollen die Schülerinnen und Schüler eigentlich lernen. Ja. Jetzt beginnt das Argumentieren, naja, das ist ein Quadrat, die Ausgangsfigur. Das sind also rechte Winkel. Das heißt, das ist das rechtwinkelige Dreieck, um das es geht. A, B, C. Immer dasselbe rechtwinkelige Dreieck. Das heißt, das, was ich da in der Mitte habe, das Gelbe, ist... Jetzt sagen die Schüler, das habe ich, mache ich natürlich dann auch gleich dort in der Vorlesung, führe das vor, was ist das Gelbe? Dann schreien sie, das ist ein Quadrat. Dann sage ich drauf, nein, das wissen sie nicht. Das Gelbe ist kein Quadrat. Denn was weiß ich von dem Gelben bis jetzt nur? Das hat vier gleiche Seiten. Was ist eine Figur mit vier gleichen Seiten? Eine Raute. Also das Gelbe ist eine Raute. Das habe ich bestätigt, wenn man sauber argumentiert. Ich muss also beweisen, dass es ein Quadrat ist, wenn ich haben will, dass es ein Quadrat ist. Ist aber sogar ein Quadrat. Warum ist es ein Quadrat? Ja, wann ist eine Raute ein Quadrat? Eine Raute ist ein Quadrat, wenn die Winkel rechte Winkel sind. Warum sind das rechte Winkel? Naja, mein rechtwinkeliges Dreieck hat den Winkel Alpha und den Winkel Beta und den Winkel 90 Grad. Da sehe ich hier den Winkel Beta, da sehe ich hier den Winkel Alpha, der Winkel ist 90 Grad. Da sehe ich natürlich auch den Winkel Beta. Dann habe ich da unten einen gestreckten Winkel mit einmal Beta, einmal Alpha. Und was ist der Winkel da dazwischen? Gestreckter Winkel, 180, minus Alpha, minus Beta. Was ist aber Alpha plus Beta? Alpha plus Beta plus 90 ist die Winkelsumme im Dreieck. Was lernt man über die Winkelsumme im Dreieck? Das lernt man angeblich auch in der Schule. Ja? Steht jedenfalls in den Büchern, aber wissen tun es Epsilon von den Schülern, ja, also 10%, wenn man die Frage stellt. Ja? Ist 180, damit folgt natürlich daraus, Alpha plus Beta ist 90, Alpha plus Beta ist 90, 180 minus Alpha minus Beta ist also 90. Damit habe ich verifiziert, dass diese Winkel in den Ecken hier jeweils 90 Grad sind und das ist ein Quadrat. Bei dieser Gelegenheit könnte ich in der Schule, wenn es mich Spaß macht und ich interessierte Schüler habe, natürlich darüber philosophieren, warum die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist. Ob das Gott gegeben ist oder Natur gegeben oder was auch immer. Nur wenn Sie ein Dreieck, jetzt zeichne ich ein allgemeines Dreieck, haben, mit den Winkeln Alpha, Beta und Gamma, dann kann man natürlich sehen, wenn ich da eine Parallele ziehe zu der Basislinie da, dass ich den Winkel Alpha hier noch einmal sehe. Warum? Weil die Schenkel parallel sind. Das sind die sogenannten Parallelwinkel. Zu meiner Zeit, jetzt denke ich an meinen verblichenen Mathematiklehrer, haben wir nachgewiesen, dass Parallelwinkel gleich sind. Wie haben wir das nachgewiesen? Indem wir 20 Zeichnungen gemacht haben. Und parallel verschieben. Und Winkelmesser nachgewiesen und haben gesagt, seht, das ist immer so. Typisches Beispiel der induktiven Methode. Heutzutage würde die Schüler immer schikanieren mit Winkelmesser, aber es gibt doch sehr schöne geometrische Programme und ich glaube sogar ein besonders schönes, das in Linz entwickelt wurde, das man auch in den Schulen verwendet, Geoalgebra oder so irgendwie. Ja, und mit dem Programm kann man das natürlich wunderbar verifizieren mit der induktiven Methode. Also Parallelwinkel sind gleich. Mit induktiver Methode. Warum? Ja, wenn Parallelwinkel gleich sind, ist das natürlich auch hier der Winkel Beta. Und dann ist da Gamma und Alpha plus Beta plus Gamma ist 180. Ne? Weil das ist ein gestreckter Winkel. Und fertig. Man sieht hier, da rütteln wir schon an der Basis der Geometrie, dass Parallelwinkel gleich sind. Das ist natürlich in der euklidischen Geometrie, hat das schon den Charakter eines Axioms natürlich. Also die induktive Methode, da schließt den Kreis, mit dem ich begonnen habe, ist natürlich eine Methode, mit der ich die Sinnhaftigkeit von Prämissen, die ich immer zugrunde lege, verifizieren kann. Und das kann ich ja wohl hier mit dem Computereinsatz wunderbar tun. Ich brauche nicht viel zeichnen, ich verifiziere das. Und es liegt natürlich noch ein Axiom zugrunde. Keiner von Ihnen hat aufgeschrieben. Welches Axiom liegt noch zugrunde? Das Axiom, dass ich da eine eindeutig bestimmte Parallele überhaupt ziehen kann. Zur Basislinie. Das ist das berühmte Parallelenaxiom. Und jetzt bin ich fertig, denn das ist natürlich ein Punkt, wo man wieder den Bogen spannen kann zu den Thesen da oben. Mathematik als Werkzeug, nur wenn man moderne Physik betreibt, dann sieht man dort, dass es natürlich Geometrien gibt in der Umgebung großer Massen, wo das Parallelenaxiom nicht mehr gilt, wo man also die Axiomatik über Haufen werfen muss, wo man also nicht euklidische Geometrien, genauer gesagt also sphärische, riemannsche Geometrien zugrunde legen muss, und dann ist man also in der modernen Relativitätstheorie. Der Carl Sigmund hat gestern gesagt, Hardy zitiert, einen der bedeutendsten Mathematiker des anfänglichen 20. Jahrhunderts, die sinnlosesten Theorien sind die Zahlentheorie und die Relativitätstheorie. Nun, ich glaube, es sind jetzt beide Sachen auch hier vorgekommen und wir haben Beispiele gesehen, dass es nicht ganz sinnlos ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.